Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.
Herzlich willkommen zu Corona-Spezial. Wir sind wieder hier für Sie, mit Ihnen, von zu Hause nach zu Hause. Und zwar geht es uns wie immer um Herz und Hirn, all der Dinge, die uns derzeit beschäftigen. Wie geht es uns mit der Corona-Krise, in der Corona-Krise, was gibt es Neues? Und ja, heute befassen wir uns mit all den wechselnden Maßnahmen. Nicht nur, dass es weltweit ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, mit Corona umzugehen. Es gibt auch in Österreich immer wieder Neuigkeiten. Wir befinden uns jetzt am Anfang der Woche 3, das heißt Ende März, Anfang April. Und wir müssen ab jetzt Schutzmasken tragen in den Supermärkten. Eine der Neuigkeiten, ja, all das, was unterschiedlich ist und wie wir uns damit fühlen, fühlen wir uns sicherer, weniger mit den Maßnahmen befasst uns heute. Lieber Alex, wie geht's dir mit der Vorstellung, mit Schutzmaske einkaufen zu gehen? Ist das easy?
Wir werden wahrscheinlich wieder lernen müssen, uns in die Augen zu sehen. Viel mehr andere Möglichkeiten der Erkennung haben wir nicht. Nicht nur wer das da ist, der uns da gerade etwas fragt, sondern auch wie ist jemand drauf. Ich habe ein wunderbares Bild bekommen von meinen Pflegern, wenn ich sie mal so nennen darf, mit denen ich schon einige Podcasts gemacht habe, wie sie bei der Arbeit aussehen mit den Masken. Und sie haben alle gelacht unter den Masken. Das hat mir viel Hoffnung gegeben. Das wird kommen und ganz wichtig ist, dass wir erkennen, wir tragen die Masken nicht, um uns zu schützen. Wir tragen die Masken, um andere zu schützen. Und all jene, die jetzt sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht krank. Alter, du weißt es nicht. Das ist ja das Furchtbare. Wir können alle Corona-Träger sein ohne Symptome. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns gesund und fit fühlen, heißt das noch lange nicht, dass wir niemanden anstecken können. Und deswegen tragen wir die Masken. Außerdem habe ich gehört, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, dass Gucci und Prada jetzt auch ins Maskengeschäft eingestiegen sind. Ich hoffe zu anderen Preisen, als wir von ihnen gewohnt sind.
Werden hoffentlich verwendet und keine Sammlerstücke, genau. Ja, schauen wir mal in die Länder der Welt hinein. Begonnen hat alles ja in China und China hat mit sehr strengen Maßnahmen relativ schnell, also relativ unter Anführungszeichen, eine Eindämmung bewirkt. Wir wissen, wir haben jetzt die ersten Tage berichtet bekommen, dass es keine Neuinfektionen gibt. Das hat im Dezember begonnen. Man geht davon aus, dass schon Ende November eigentlich die ersten Fälle da waren. Das hat man noch nicht gewusst. Und ja, die rigorosen Maßnahmen, wie eben ganze Städte unter Quarantäne zu stellen, abzusperren, aber auch einzelne Personen digital zu markieren, sodass man nach einem Ampelsystem wusste, wer ist infiziert, wer war in dessen Umfeld und könnte infiziert werden und wer ist es noch nicht. Das hat dazu geführt, dass die Leute anders miteinander umgehen konnten. Eine rigorose Maßnahme, die bei uns aus Datenschutzgründen und ja, so in der Form überhaupt nicht ginge. Was sagst du zu solchen Vorgängen des digitalen, individuellen Markierens? Findest du das spooky oder ist das gerecht?
Entschuldige, ich habe dich leider jetzt die letzte Minute nicht verstanden. Ich habe versucht, von den Lippen zu lesen, Beste, was ja bei dir eine reine Freude ist, aber das habe ich nicht geschafft. Was war deine Frage?
Ja, das würde gleich zu Verschwörungstheorien führen. Wer möchte da nicht, dass wir über die Maßnahmen in China und demokratiepolitische Aspekte sprechen? Interessant. Die Frage wäre gewesen, wie du dich fühlen würdest, wenn du wüsstest, dass du markiert bist mit Grün, Gelb oder Rot, je nachdem, ob du infiziert bist oder sein könntest und dass sich die Leute dementsprechend verhalten. Wie würdest du damit gehen?
Also, das ist ja eine prinzipielle Diskussion, die wir schon seit einiger Zeit führen, die sich nennt Freiheit gegen Sicherheit und die wird noch lange nicht aus sein, aber das Virus hat uns jetzt in eine neue Dimension geschossen dessen. Und ich sage, Freiheit ist ein Gut, für das unsere Vorfahren gestorben sind. Das ist mal ein ganz wichtig, das ist keine Luxusgeschichte, die wir mal eben außer Kraft setzen, sondern das ist ein Grundrecht, Menschengrundrecht. Und zweitens, die Sicherheit ist wiederum unser aller Grundaufgabe, sonst gibt es keine Gemeinschaft. Und jetzt müssen wir mit dieser Waage, die sich daraus ergibt, umgehen. Best of both worlds, das halte ich ja für einen großen Vorteil von Europa, dass wir überall auf der Welt und aus der Welt lernen können. Wie machen es die Chinesen? Sehr radikal, da geht überhaupt kein Mensch mehr rein in die Dörfer, da fliegen sie mit Drohnen und Lautsprechern drüber und sagen ihnen, was sie zu sagen haben. Das kommt natürlich auch aus einem Jahrtausende alten Konzept des Gehorsams, dem wir in Europa Gott sei Dank schon entflohen sind. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, um diese Disziplin herzustellen, die dort intrinsisch verankert ist. Und da bin ich guter Dinge. Denn was ich so um mich herum sehe, ist, dass die Leute es kapiert haben, dass wir auch, und das finde ich auch richtig, da werde ich jetzt wieder viel flackrigen dafür, aber ja, die gesellschaftliche Schmähung, die Schande, die jetzt über jene kommt, die bei diesen unglaublich depperten Corona-Partys erwischt werden, kommen in die Zeitung und werden quasi wie früher an den Pranger gestellt. Das ist allen auch eine Warnung der Ernsthaftigkeit dieser Situation. Ich glaube nicht, dass wir die Grün-Gelb-Rot-Bezifferung, Bezeichnung wirklich brauchen werden. Ich halte das vorerst für gefährlich. Bevor Kinder sterben, bin ich natürlich auch dafür.
Die große Schwierigkeit, die sich jetzt abzeichnet, ist genau dieses Spannungsfeld. Wie viel Freiwilligkeit kann man den Bürgerinnen und Bürgern zumuten? Wie ist da das Feeling eines Staates oder auch die Überzeugung, dass Menschen klare Vorgaben brauchen? Da sehen wir sehr unterschiedliche Vorgangsweisen in den Staaten. Und es gibt also völlig verantwortungslose Regierungschefs wie Bolsonaro in Brasilien, der immer noch verneint, dass hier rigorose Maßnahmen zu tun seien. Dann gibt es Regierungen wie in Indien, die 1,3 Milliarden Menschen quasi mit Ausgangssperre versehen, ohne sich jetzt groß Gedanken zu machen, wie denn die sehr arme Bevölkerung da überhaupt überleben soll. Jetzt hat man da Ströme, die aus den Städten, weil sie nichts mehr verdienen, aufs Land flüchten und dadurch erst recht zu einer Verbreitung beitragen. Ganz, ganz schwierig. Und dann gibt's Länder, auch in Europa, die zum einen erst gelernt haben, durch diese exzessiven Steigerungszahlen in den Infektionen härtere Maßnahmen anzuschlagen, wie leider schmerzlich Italien und Spanien lernen mussten, dass hier wirklich ganz strikt vorgegangen werden muss. Aber andere Staaten wie Schweden, ganz interessant, eigentlich eben auf die Selbstverantwortung setzen. Wir wissen noch nicht, wie das ausgeht, aber da gibt es viel weniger Maßnahmen. Zum Beispiel sind da die Ansammlungen auf 50 Personen nur begrenzt. Es haben die Cafés und Restaurants offen, ein bisschen eine andere Art wie bedient. Es haben nur die höheren Schulstufen geschlossen, nicht die jüngeren. Und als Argument dient, dass es bereits davon ausgegangen wird, dass die Verbreitung schon so groß wäre, dass sie ohnehin nicht mehr zu stoppen wäre und man setzt eben auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wie siehst denn du diese Gratwanderung zwischen Verantwortung des Staates, Verantwortung des Einzelnen? Wie viel kann man den Menschen zumuten? Wie viel muss man ihnen vorschreiben?
Ja, der nächste große Konflikt. Eigenverantwortung gegen das Delegieren der Verantwortung. Wir erinnern uns, es war glaube ich, Güssing, die Ortschaft, die zum ersten Mal gesagt hat, es reicht mit den Verkehrsschildern, wir säbeln die alle ab, wir machen einen Selbstversuch, keine Schilder mehr und siehe da, 60% weniger Vorfälle auf der Straße. Wir können es, wir sind nur, pardon, und jetzt wird es sehr schwer für euch da draußen, wir sind alle stinkfaul geworden. So schaut's aus. Wir sind faul und feige, dass wir eigene Entscheidungen treffen, für die wir dann im Falle dessen, dass wir uns mal dafür rechtfertigen müssen, andere brauchen, auf die wir das schieben. Das geht von uns auf die Politik und dort geht es weiter, wenn sie sagen, ja, wir haben doch den Herrn Experten so und das Meinungsinstitut das gefragt. Wir sind nicht schuld. Oh ja. Wir müssen lernen, wieder Verantwortung für uns zu übernehmen. Das fängt bei unserem Körper an, bei unserer Ernährung, geht auch über unsere Beziehungen selbstverständlich bis hin zur Gemeinschaft. Das ist jetzt eine große Chance für uns, eine Rieseneinladung. Was Italien angeht, ist mir aufgefallen, dass in allen Berichten darüber immer wieder gesagt wird, dass es deshalb so verheerend ist, weil diese Risikogruppe, zu der ich auch gehöre, dass die ja besonders betroffen sind, weil, und jetzt kommt's, die Alten noch im Familienverband leben. Ja, hallo, wollen wir das nicht? Ist das nicht die Vision, nach der wir uns alle immer wieder sehen, wo die Großfamilie zusammen ist, die Alten sich um die ganz Jungen kümmern und am Abend sitzen wir alle romantisch um den Tisch bei der Pasta und singen alte kalibrische Lieder? Nein! Das ist richtig und das ist gut, nur wir müssen jetzt auch bedenken, in Zukunft gibt es Gefahren. Und das ist das, worauf ich im Moment bei Europa so stolz bin. Wir lernen. Wir sind in einem unglaublichen Lernprozess. Und während wir kämpfen, machen wir Notizen. Das, muss man mal sagen, ist toll in den 2000 Jahren seit den römischen Legionären.
Man muss ja auch sagen, Asien hat bereits gelernt, denn dort gab es schon mehrere Virusausbrüche, die jetzt ein schnelles Reagieren vereinfacht haben. Wir sind erst in diesem Lernprozess. Es gibt verschiedene Stimmen der Kritik, die laut werden, dass Europa zu wenig tut, dass hier die Nationalstaaten eigentlich gegeneinander zunächst agiert haben. Man muss das wirklich als Lernprozess sehen und man muss auch sagen, dass hier verschiedene Ansichten und Erwartungen da sind, was Europa zu leisten hat und leisten kann. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, was die Verantwortung betrifft und was auch verantwortungslose Staaten betrifft. Ich möchte mal hier diesen Auswuchs auch deutlich betrachten, der in Ungarn derzeit stattfindet, wo sich Ministerpräsident Orbán wirklich alle Macht gerade krallen will unter diesen Aspekt des Notstands. Und zwar möchte er jetzt durchsetzen, jetzt ist die Frage, wann Sie diese Sendung hören, ob das schon passiert ist oder nicht. Ja, dass ihm wirklich das Regieren per Dekret zusteht. Das heißt, hier ist keine parlamentarische Zustimmung oder Aufsicht mehr vorhanden und das auf unabsehbare Zeit. Solche demokratiegefährdenden Wendungen gilt es ganz besonders, diese Tage zu betrachten. Wir werden dazu eine eigene Sendung machen, weil es gibt natürlich verschiedene Aspekte, wie auch den Datenschutz etc. Wo sind jetzt Eingriffe in die Bürgerrechte notwendig? Vorübergehend notwendig, um eben die Gesamtheit zu schützen, wo ist aber wirklich besondere Vorsicht zu walten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Hast du dazu auch eine Meinung?
Ungarn, ja. Ihr seid nicht allein, liebe ungarische Freunde. Ihr müsst nicht zustimmen aus lauter Angst, dass ihr eure Gemeinschaft verliert. Es gibt eine größere und, wenn ich das mal ganz persönlich so sagen kann, auch eine bessere als eure im Moment. Und das ist Europa. Wir sind genauso für euch da wie 1956, als schon mal der ungarische Hut gebrannt hat. Also alle Kraft, alle Haltung dieser Welt dagegen, das ist nicht gut. Ihr seid nicht allein.
Nicht allein, zum Thema nicht allein. Viele Maßnahmen befassen sich ja nicht nur mit dem sogenannten Social Distancing, also dass wir einander nicht anstecken, sondern eben auch mit dem Auffangen der wirtschaftlichen Folgen. Es gibt verschiedene Zugänge da, aber die meisten Länder haben sehr hohe Gelder jetzt bereits bereitgestellt, um Arbeitslosenversicherungen dazu etablieren, aber auch um natürlich die Unternehmen aufzufangen. In Malta, interessant, wurde ein garantierter staatlicher Mindestlohn von 800 Euro pro Monat jetzt begonnen ausgezahlt zu werden. Zusätzlich wird ein Teil des Gesamtgehalts auch vom Arbeitgeber noch bezahlt und auch Halbtagsmitarbeitende erhalten 500 Euro. Ich habe jetzt noch keine Information, was die Arbeitslosen dort betrifft oder die Selbstständigen, aber so eine Art Auffangnetz gibt es ja auch bei uns in Österreich. Also wie können wir mit der Rezession, die zu erwarten ist, auch besser umgehen. Wir bleiben jetzt noch im Hier und Jetzt und in den verschiedenen Maßnahmen. Mittlerweile wissen wir auch von England, Premier Johnson hat Corona, ganz interessant, nachdem er ja lange auch versucht hat, da hier zu beschwichtigen und zu sagen, das ist ja alles nur eine kleinere Grippe. Auch die USA ist derzeit das Land mit den meisten bestätigten Fällen, weit über 140.000. Auch hier wurden jetzt strengere Maßnahmen gesetzt. Es wurde sogar das Kriegswirtschaftsgesetz eingesetzt von Präsident Trump, um General Motors zur Produktion von Beatmungsgeräten zu zwingen. Dieses Mehr an Staat ist für viele notwendig, die das sehen, für andere wirklich sehr gefährlich. Australien zum Beispiel ist ganz interessant, setzt total verwirrende Zeichen. Zum einen werden Eisenerzarbeiter unter Tage eingeschlossen zu ihrem eigenen Schutz, muss ein furchtbarer Zustand sein. Zum anderen auch Pubs geschlossen und Fitnesscenter und Bordelle und Yoga-Studios, aber Friseurgeschäfte, die bleiben dann wieder offen, als ob man da keinen direkten Kontakt hätte. Also ganz eigenartig. Und ich würde sagen, wir widmen uns jetzt einmal der Situation in Österreich. Wie empfindest du die Maßnahmen bisher in Österreich? Sind die rigoros? Sind die sinnvoll? Wie geht's dir damit, Alex?
Wir brauchen über die Maßnahmen gar nicht zu sprechen, weil wir wissen, glaube ich mal, am wenigsten von allen, und jene, die diese Maßnahmen beschließen, wissen mit höchster Wahrscheinlichkeit am meisten von uns alle, weil sie von überall die wertvollsten und wichtigsten Informationen bekommen. Das ist mal algorithmisch einfach richtig so. Mir geht es vielmehr darum, wie verhalten sich die Österreicherinnen und Österreicher angesichts dieser neuen Situation und auch Anweisungen. Und ich kann nur immer wieder sagen, ich bin so begeistert und ich weiß, dass ich mir im absolut richtigen Land mein Zuhause gesucht habe. Jetzt vor allem in der Krise zeigt es sich. Und es ist kein Zufall, dass ganz Europa im Moment auf Österreich ja neidisch ist, muss man fast sagen. Wir sind wirklich gut. Ich habe eine berührende Szene hier im Dorf gesehen. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich, wie ein bekannter Landwirt mit seinem bekannten Traktor, von dem man sagt, dass er ein wenig gepimpt sei und viel mehr Power hat, als er haben dürfte, um die Ecke schoss und beim Bürgermeister in den Hof reinfuhr. Der kam ihm entgegen und gemeinhin wird sich hier begrüßt mit einem Schmäh. Man mochte irgendein Schmäh, ein Witz über irgendetwas. Und so auch diesmal. Und ich habe als Menschenbeobachter genau gesehen, den Impetus dieser beiden Männer, die die körperliche Not fast verspürt haben, aufeinander zuzugehen, um sich zu begrüßen und sich dann im letzten Augenblick zurückgehalten haben, um diese 2 Meter einzuhalten. Der Schmäh hat trotzdem funktioniert. Ich habe sie dann laut lachen hören. Und da wurde mir klar, dass jeder auf seine Art damit umgeht. Und mein Aufruf wäre, Leute, bitte lassen wir uns nicht von diesem Kurs abbringen. Lassen wir uns nicht erklären von irgendwelchen Reinrufern, die wahrlich ihre Chance politisch hatten und jetzt im Nirgends sind und trotzdem weiter befragt werden wollen, dass das jetzt schlimme Maßnahmen und gegen die Menschenrechte verstößt und so. Das war schon beim Nichtrauchen so und bei der Bezeichnung der Lebensmittel. Alles ist immer plötzlich gegen unsere Menschenrechte. Wisst ihr, was gegen unsere Menschenrechte ist? Der Tod. Und das ist unser Feind jetzt. Die Gesundheit ist unser Freund und der Tod ist unser Feind. Daher lasst euch nichts einreden. Wir machen genauso weiter wie jetzt. Wir achten aufeinander und wir sind nicht müde oder mutlos, anderen auch zu sagen, hör mal zu, so geht das nicht.
So geht das nicht. Das ist natürlich jetzt ein wunderbares Stichwort, denn ich muss auch ein bisschen Kritisches einwerfen. Österreichs jetziges Verhalten hat natürlich eine Vorgeschichte. Zum einen haben wir sehr stark gesehen, wie schnell es gehen kann in Italien. Zum anderen gab es ja in Tirol eine längere Zeit offenbar des Nichtreagierens zugunsten der Wirtschaft. Man kann das natürlich alles irgendwo auch verstehen, aber zum Thema Verantwortung und gesundheitliche Verantwortung gibt es da ein großes No-Go. Hier hat die Bundesregierung dann in Tirol offensichtlich ein bisschen vielleicht zugewartet zunächst und dann sehr gar reagiert. Das hat auch wiederum die Touristen verschreckt. Also da gab es schon einiges an Ruckeln am Beginn, aber dann konnte besser reagiert werden und wurde auch der Rest der Bevölkerung so scheibchenweise mit verschiedenen Verschärfungen der Maßnahmen konfrontiert, sodass wir das eigentlich besser haben nehmen können. Das ist sicherlich auch vorbildhaft vom Krisenmanagement und von der Kommunikation her. Im Prinzip ist auch spannend zu sehen, was wir in Österreich für andere Umstände haben. Zum Beispiel als Italien, Gesundheitsstadtrat Wiens, Peter Hacker, hat gemeint, dass wir lernen können. Dort hat es viele Schwarzarbeitende gegeben und er hat jetzt nicht auf diesem Umstand herumgehackt, sondern dass es eben kein Gesundheitssystem für diese gäbe, kein Sozialsystem, sodass man eben nicht bemerkt hat, wie es diesen Menschen ging und dass die auch nicht aufgehoben waren. Und so konnte sich das weiter verbreiten, das Virus, ohne bemerkt zu werden. Eine Sache, wo wir in Österreich wirklich auch sehr stolz darauf sein können, auf unser tolles Gesundheitssystem, das jetzt hoffentlich noch lange nicht überlastet wird, weil wir sehr gut jetzt auch unsere Schutzmasken tragen, genau. Und es gab aber auch kritische Stimmen, was das Verhalten der einzelnen Länder im Vergleich zur EU betrifft. Da gibt es jetzt immer wieder so Unkenrufe, dass die ganze Last der Maßnahmen eben auf den einzelnen Nationen liegen würde und dass hier große Schwierigkeiten letztendlich aber im internationalen Austausch entstehen. Das wird von den einen ignoriert, von den anderen wird genau das moniert und dass das die EU nicht rechtzeitig hat beenden können. Das ist ganz interessant. Ich würde gerne auf diesen Aspekt Schnittstelle Nationen EU noch ein bisschen schauen, was da passiert ist und was da die Vorwürfe sind und was man auch diesbezüglich sagen kann. Wie geht's denn dir, Alex, in Bezug auf dieses Verhältnis, jeder kocht so sein eigenes Süppchen und dann soll aber insgesamt ein großartig wohlschmeckendes Fünf-Gänge-Menü rauskommen auf europäischer Ebene?
Ja, also erstens mal, ich freue mich auch auf diese Paella, absolut. Ja. Aber das ist doch diese spannende Aufgabe, das ist doch das, was wir zu Beginn auch angenommen haben, dass wir gesagt haben, also wir werden jetzt sicher nicht zu einer europäischen USA, wo irgendeine Kaste irgendwo uns drüber fährt und sagt, was zu tun ist, sondern wir sind der Kontinent der Regionen. Und so empfinde ich, wird das auch im Moment gehandelt. Unterm Strich ist es doch so. Diese Krise ist eine riesengroße Lektion und eine noch größere Chance für jeden Einzelnen, jede Einzelne und jedes Land und für diese großartige Idee Europa. Wir können uns auf etwas mit Sicherheit verlassen, dass nämlich Europa möglicherweise auch für uns alle lernen wird. Wir werden uns das in der Analyse danach genau ansehen und werden dann ähnlich wie die asiatischen Staaten viel besser vorbereitet sein, weil wir schon mal da waren. Eines der großen Lernziele, die ich immer für Europa gesehen habe, ist die Solidarität. Und meine Güte, ist die jetzt ausgebrochen. Sie grassiert und das ist etwas Wunderbares, dass man diesen Begriff auch jetzt mal ausnahmsweise positiv konnotiert. Ja, es grassiert die Solidarität regelrecht in Europa. Wir helfen einander, wir entbürokratisieren Europa gerade. Das ist ja wie, das hätte ich ja nie geglaubt, dass das so schnell kommen könnte. Die Grenzen werden wieder aufgemacht. Und wir sprechen einander insofern Mut zu, als dass irgendein Italiener irgendwann mal auf irgendeinen Balkon gestiegen ist und angefangen hat zu singen. Und mittlerweile singt ganz Europa, zum Teil nicht unbedingt italienischen Reaktionen darauf, aber sei es drum, so sind wir halt. Wir sind eins und wir sind unterschiedlich.
Wir sind eins und wir sind unterschiedlich. United in Diversity, das Motto Europas. Noch ganz kurz, Faktencheck, die EU hat ja nicht das Mandat für nationale Gesundheitspolitik, hätte also gar nicht von Anfang an allen Nationen vorschreiben können, wie sie zu reagieren haben. Sie darf sich gar nicht einmischen. Aber sie kann sich sehr wohl auf Koordination, Diplomatie und Finanzhilfen einlassen. Und da passiert wahnsinnig viel. Vieles wurde schon angesprochen. Ganz besonders diskutiert wird diese Tage vor allem der Finanzaspekt natürlich. Hier gibt es einen Streit auch zwischen den Nationen. Die EU ist ja nichts anderes als ein Verbund der Nationen. Es ist da keine andere Entität vorhanden. Es sind einfach die Vertreter der verschiedenen Nationen, die sich hier einigen wollen. Da geht es momentan zum Beispiel darum, ob sogenannte Corona-Bonds gegründet werden, also ob man als Europa Gesamtschulden macht, die wiederum gemeinsam getragen werden, oder ob man lieber einen anderen Rettungsschirm beansprucht, der dann bedeutet, dass man keine Extraschulden aufnimmt, sondern bereits vorhandenes Geld in die Hand nimmt. Da gibt es eben Diskussionen, die sind aber durchaus legitim. Der französische Präsident meint jedenfalls, Emmanuel Macron, dazu, er will kein egoistisches und geteiltes Europa. Wir werden diese Krise nicht ohne stärkere europäische Solidarität in gesundheitlicher und finanzieller Hinsicht überstehen. Dem ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Auch die EU-Kommission in Österreich, der Vertreter Martin Sellmayr, hat kommentiert: Mittlerweile haben wir erkannt, dass man Bedrohungen in so einem Ausmaß nur gemeinsam erfolgreich managen kann. Europa zieht da an einem Strang und zeigt Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Das ist das Essentielle. Die primäre Antwort auf regionaler und nationaler Ebene kam zunächst, aber die Solidarität kann auch nicht von oben verordnet werden. Die kommt nur zwischen uns Menschen und Staaten zustande. Sie kann aber sehr wohl von der EU auch eingemahnt und natürlich unterstützt werden. So viel hier auf dieser Ebene. Wenn Sie mitreden wollen, schreiben Sie uns an europa@gefuhlsecht.eu. Wir freuen uns auf alles, was Sie uns zu sagen haben, aber auch zu zeigen oder auch singen wollen. Und in diesem Sinne wünschen wir an dieser Stelle einen, es läutet der Alarm, wunderbar, einen angenehmen Tag und auch ein schönes Wiedersehen. Bis demnächst bei uns auf diesem Kanal. Alex.
Ich freue mich auf euch alle mit und ohne Maske.
Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.